Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich willkommen heißen Oberärztin Dr. Elisabeth Lindner, ihres Zeichens Gynäkologin und Leiterin des Beckenbodenzentrums am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried und die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Kontinenz- und Stomaberaterin Ingrid Zauner. So, jetzt habe ich alle Namen beieinander. Herzlich willkommen in unserer Runde und wir sprechen ja heute über das Thema Beckenboden und Inkontinenz. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo sich manche Leute denken, die reden halt drüber. Es ist ja schon so irgendwie ein Tabuthema. Erzählt mal, wie nehmt ihr das so wahr?
Ja, erstens mal danke für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen und einmal ein bisschen was über unser Themengebiet erzählen können. Tabuthema, das ist ein Riesenthema, das wir haben und ein Riesenproblem eigentlich auch, weil es ist total traurig, dass viele nicht früher kommen zu uns und um Hilfe suchen. Und eigentlich soll das schon längst kein Tabuthema mehr sein. Die Ingrid hat das mal ganz schön formuliert in einem Beitrag, kann ich mich erinnern, mit einem gebrochenen Bein. Oder wie war das, Ingrid?
Ja, wenn man einen gebrochenen Fuß hat, das ist überhaupt kein Problem, darüber zu reden. Oder eine Knieoperation, das wird am Stammtisch besprochen und genau geschildert, wie das war und wie gut es angeht. Aber über Harn- und Stuhlverlust, da will ich am drin.
Da genieren sie die Leute einfach dafür.
Ja, das stimmt. Es ist, was du sagst, am Stammtisch reden wir über das Knie, über die Hüften und so weiter, aber über Inkontinenz nicht. Und jetzt wollen wir mal einfach den Begriff Inkontinenz näher erläutern. Um was geht's da?
Also unter Inkontinenz, wir reden halt hauptsächlich über die Harninkontinenz, es gibt natürlich auch die Stuhlinkontinenz, ist ein ungewollter Harnverlust. Also wenn ich zum Beispiel beim Hüpfen, Niesen, Lachen oder sogar bei einfachen Bewegungen oder sogar im Liegen schon einen Harnverlust habe. Es gibt da noch andere Formen von Inkontinenz, aber die erste, die ich jetzt einmal angesprochen habe, ist eine reine Belastungsinkontinenz. Und man kann sich das ja gar nicht vorstellen, aber es ist jede dritte Frau im Laufe des Lebens von einer Inkontinenz betroffen irgendwann einmal.
Wahnsinn! Und das war eigentlich schon ein Stammtischgespräch, oder?
Absolut! Deswegen sage ich zu meinen Damen auch immer, bitte geht's raus und erzählt es eure Freundinnen und der Familie und sagt, okay, ich habe ein Problem, weil ich bin mir sicher, dass viele in der Runde aufzeigen werden und dann ebenso sagen,
eigentlich ja. Du hast jetzt in erster Linie die Frauen angesprochen, jede dritte Frau. Wie schaut es denn bei den Männern aus?
Ja, bei den Männern ist es so, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, ehrlicherweise.
Als Gynäkologin glaube ich
es. Aber ich glaube, es betrifft jeden zehnten Mann auch. Vielleicht hat da die Ingrid noch bessere Werte oder was das?
Also die du arbeitest ja mit den Herren auch zusammen.
Ja, genau. Also hauptsächlich betroffen sind die Herren nach Prostata-Operationen. Und in höheren Alter betrifft es aber auch die sogenannte Dranginkontinenz. Das ist, wenn man einen Harndrang hat und schon am Klo sitzen sollte. Also wenn man die Toilette nicht schnell genug erreicht, weil die Blase so überaktiv ist und sich selbstständig zusammenzieht, das betrifft auch die Herren in höherem Alter.
Es gibt es ja die Inkontinenz- und Stomaberatung seit mittlerweile 25 Jahren da am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. Wie kann ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Mal angenommen, ich habe die eine oder andere Beschwerde. Wie schaut das aus? Wie komme ich da zu euch?
Darf ich Ingrid, darf ich das beantworten? Es ist im Prinzip so, dass die Patienten meistens über die niedergelassenen Fachärzte kommen, also sei es der Gynäkologe oder der Urologe oder auch der Hausarzt. Die kommen dann, werden speziell überwiesen an unser Beckenbodenzentrum. Und der Erstkontakt ist meistens, sage ich jetzt, meistens über einen Arzt, also irgendjemanden in einer Beckenbodensprechstunde. Also die kommen zum Beispiel zu mir und dann wird eine ausführliche Anamnese erhoben. Das heißt, es wird einmal genau erfragt, welche Probleme bestehen und zu welchen Tageszeiten. Und es wird dann immer ganz genau durchgeschaut, ob Medikamente eingenommen werden. Und dann wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt, wo ich dann einmal ermittle, wie die Beckenbodenkraft ist zum Beispiel. Und ein Ultraschall durchgeführt. Und dann wird mit den Patienten gemeinsam ein Therapiekonzept erstellt. Und für das Therapiekonzept brauche ich dann sehr, sehr oft die Ingrid dazu.
Das haben wir jetzt quasi eben bei der konservativen Behandlung oder bei dir angelangt, liebe Ingrid.
Genau. Also es gibt viele konservative Behandlungsmöglichkeiten und das ist der erste Schritt. Es ist sehr wichtig, dass die Patientinnen und Patienten da selber mitarbeiten und es bringt da sehr viel. Also wir haben wirklich sehr erfolgreich mit den Therapien.
Du hast ja auch ein paar Zahlen mitgenommen, gell?
Genau. Also es ist so, dass 85% von den Patientinnen und Patienten, wo es mit diversen Beschwerden kämen, Harnverlust, Stuhlverlust, Senkungsbeschwerden, Reizblase, 85% von denen sind nach der Therapie beschwerdefrei und kontinent und sind alle sehr glücklich und froh, dass sie gekommen sind, weil sie wirklich wieder eine sehr gute Lebensqualität haben. Die restlichen 15%, da hilft dann zum Teil eine Operation oder es gibt dann auch Hilfsmittel, die was zur sogenannten sozialen Kontinenz führen, sodass sie sich wieder unbeschwert in der Gesellschaft bewegen können.
Du hast die Operation angesprochen und ich glaube, das ist ja wirklich so, das Thema Beckenboden, ein Thema, was sehr viel Geduld erfordert, weil im Endeffekt kann man jetzt einfach nicht sagen, ich habe da ein Problem, ich lasse mich gar operieren und damit hat sich die Geschichte. Da muss man schon ein bisschen Eigenleistung auch machen, oder?
Ja, absolut. Man muss sich das einmal vorstellen, dass der Beckenboden wie eine Muskelplatte ist, der die inneren Organe von dem Rest sozusagen trennt. Und da durch diese Muskelplatte gehen im Prinzip die Harnröhre, der Darm und die Vagina jetzt bei der Frau. Und diese Muskelplatte kann man einfach trainieren. Und die ist für die Schließmuskeltätigkeit einfach essentiell. Ja? Und das ist wie jeder andere Muskel, der zum Trainieren ist, kann man auch den Beckenboden trainieren.
Der wird ja oft vernachlässigt und manche wissen ja gar nicht, wie man den Beckenboden anspannt, oder?
Ja, da haben wir die tolle Möglichkeit des sogenannten Biofeedbacks. Da können wir die Betroffenen zeigen, wo einer Beckenboden ist. Mittels Vaginal- oder Rektalsonde wird das durchgeführt und dann sehen sie am Bildschirm, ah, so muss ich anspannen. Also das lernen wir auch noch genau, wie sie anspannen und dann führen sie die Übungen des Beckenbodentrainings von Anfang an richtig durch, was den Vorteil hat, dass gleich der Erfolg sich schneller einstellt.
Ich gehe auch davon aus, so ein Beckenbodentraining kann man ja immer machen, eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit und keiner kriegt es mit. Sagen wir uns mal ehrlich, so ich könnte es jetzt auch gehabt machen, wenn ich mit euch das Gespräch führe, oder?
Wir sitzen zu dritt da und spannen wahrscheinlich unseren Beckenboden gerade an. Nein, ich sage immer, so ein ganz einfaches Hilfsmittel ist gerade bei den Frauen, nehmt doch bitte euren Finger und legt ihn mal in die Vagina und versucht ihn mal hochzuziehen. Es sind so viele Berührungsängste, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dann versuche ich mal, kann ich das anspannen oder nicht? Oder funktioniert das? Und bei vielen, die wissen ja gar nicht, wo sie zusammenzwicken sollen oder keine Ahnung, und zwicken die Pobacken zusammen und es ist komplett falsch. Also es ist nicht jedes Beckenbodentraining auch richtig durchgeführt. Deswegen ist es so wichtig, dass es ein angeleitetes Beckenbodentraining ist. Und nicht irgendwann das im Internet gefunden habe und schnell mache. Und ich sage immer, man muss das mit Dingen assoziieren. Zum Beispiel, ich sitze im Auto, mache Beckenbodentraining. Ich tue Zähneputzen, mache Beckenbodentraining. Es ist ganz wichtig, dass es mit irgendwelchen alltäglichen Dingen irgendwie in Zusammenhang bringt, dann mache ich es auch regelmäßig. Ich sage immer, ich habe wahrscheinlich den besten Beckenboden, weil ich so viel drüber rede und permanent anspanne. Ja.
Ich meine, da bist du schon dabei irgendwie. Okay, wir haben jetzt das Biofeedback einmal näher erläutert. Was gibt es denn sonst noch eigentlich so, liebe Ingrid, an Behandlungsmethoden?
Sehr viel Erfolg haben wir mit Elektrostimulation. Die Elektrostimulation wird ebenfalls mittels Vaginal- oder Rektalsonde durchgeführt. Die Schulung erfolgt bei uns in der Kontinenzambulanz und dann machen es die Betroffenen daheim jeden Tag. Und das Gute ist, da gibt es verschiedene Geräte mit verschiedenen Stromformen, sodass man das wirklich für viele Beschwerden nehmen kann. Zum Beispiel zur Schließmuskelstärkung, bei Harn- und Stuhlverlust oder auch zur Blasendämpfung, bei der Dranginkontinenz, also wenn die Leute recht schnell aufs Klo rennen müssen. Oder auch bei der Reizblase. Es gibt ja Menschen, die müssen jede halbe Stunde zum WC laufen. Und da hilft auch die Elektrostimulation sehr gut. Oder auch sogar, wenn wer die Blase nicht vollständig entleeren kann. Es gibt ja Menschen mit schlaffer Blase, die sie nicht mehr ganz zusammenziehen kann. Und da kann man auch den Blasenmuskel selber sehr gut stärken mit dieser Elektrostimulation.
Das waren jetzt in erster Linie ja Behandlungen. Wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich bin jetzt mitten in dieser Behandlungsphase gerade und ich habe jetzt einen Ausflug und dergleichen, kann man es ja trotzdem abhelfen, nicht, dass man jetzt sagt, ich kann jetzt nicht mitfahren oder so. Oder wie schaut denn das dann aus?
Ja, da gibt es ganz tolle Produkte schon heute. Zum Beispiel spezielle Inkontinenzeinlagen, die was wirklich viel sagen. Und da haben viele das Bild vor die Augen, dass das riesengroße Einlagen sind, was ja jeder sieht. Aber da gibt es wirklich schon sehr kleine, feine Einlagen, die was eine ganze Blasenportion aufnehmen im Notfall, weil da ist ein sogenannter Superabsorber drin. Der saugt den Harn auf, aber gibt ihn nicht mehr ab. Und hat einen Geruchsbinder drin. Also wenn man jetzt dann im Bus sitzt und man hat ein bisschen einen Harnverlust, das merkt niemand, das riecht niemand, da kann man sich dann wirklich wieder am Leben beteiligen.
Jetzt haben wir in erster Linie über die konservativen Behandlungsmöglichkeiten gesprochen, wann dies nicht funktionieren sollte.
Das Erfreuliche bei uns ist ja, dass wir ein interdisziplinäres Beckenbodenzentrum sind. Das heißt, wir, ich sage immer zu den Patientinnen auch so, die kommen auch wieder zurück, wenn sie nicht zufrieden sind.
Ja.
Wir haben dann ein Beckenbodenboard, wo alle Patientinnen besprochen werden, die vielleicht noch nicht ganz zufrieden sind. Und die werden dann zu den jeweiligen Fachärzten wieder zurück überwiesen. Und dann muss man mal schauen, ob es nicht vielleicht doch eine Operation gibt, die einfach mehr Lebensqualität bringt. Ich meine, man kann jetzt da nicht von Wunderheilungen sprechen, aber es gibt dann verschiedene Operationsmethoden, die relativ einfach sind. Also zum Beispiel gibt es so Suburethralbänder, heißen die. Das sind so kleine Plastikbändchen, die unter die Harnröhre eingezogen werden und wie so Hängematten drinnen liegen und bei jeder Stresssituation sozusagen die Harnröhre unterstützen. Ja, also das heißt, ich habe keinen Harnverlust mehr beim Husten, Niesen, Lachen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, wo so ein Gelpolster neben die Harnröhre gespritzt wird. Das hält auch relativ gut und hält bis zu 7 Jahren. Das machen wir auch. Das funktioniert auch sehr gut. Und es gibt natürlich noch andere Operationsmethoden, die für kompliziertere Fälle sind. Man muss ja dann trotzdem nur abgrenzen davon, eine andere Form von Inkontinenz wäre diese Dranginkontinenz, was die Ingrid vorher schon mal angesprochen hat, dass man ständig aufs Klo gehen muss. Also zum Beispiel sind die Frauen sagen oft 7 bis 8 Mal in der Nacht, das ist ja keine Lebensqualität.
Nein, gar nicht.
Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Und das ist zum Beispiel gar nicht mit einer Operation zu behandeln. Also es geht schon, aber primär wird da immer zum Beispiel mit einem Medikament begonnen und das funktioniert gut. Mittlerweile sind die Medikamente so, dass die relativ wenig Nebenwirkungen haben. Und sollten diese nicht mehr funktionieren, ist es dann schon möglich, dass man in die Harnblasenwand mit Botox instilliert und dadurch den Reiz der Blase, also diese Überaktivität, also das heißt eine überaktive Blase, einfach ein bisschen dämpft.
Jetzt haben wir in erster Linie über die Blase gesprochen. Jetzt mag ich nur einen kleinen Ausflug machen eben zum Darm, liebe Ingrid. Und da kann man ja auch vor allem im konservativen Bereich einiges bewerkstelligen.
Ja, auch bei der Stuhlinkontinenz hilft es, den Schließmuskel zu stärken mittels Beckenbodentraining, Biofeedback und Elektrostimulation. Und man kann aber auch mit Hilfsmitteln arbeiten. Es gibt zum Beispiel sogenannte Analtampons. Das ist so Silikonstöpsel, kann man sich vorstellen. Also das ist auch so, dass man in der Früh das Hilfsmittel einführt, auf Nacht wieder außer tut und man hat den ganzen Tag die Sicherheit, es kann nichts passieren. Oder man entleert den Darm morgens mittels Zäpfchen oder mittels einem kleinen Einlauf mit Wasser. Und auch die Stuhlkonsistenz hat einen Einfluss. Also es gibt Betroffene, die haben Stuhlverlust bei breigen Stuhl, aber bei festen nicht. Die können zum Beispiel so wasserlösliche Ballaststoffe nehmen. Da braucht man auch nur einen Messlöffel auflösen in der Früh, ein Glas Wasser, ist geschmacksneutral. Und dann ist der Stuhl fest und sie haben auch die Sicherheit, es kann nichts mehr passieren.
Ja, jetzt haben wir in erster Linie über die ganzen Behandlungsmöglichkeiten gesprochen. Abschließend möchte ich jetzt nur zur Prophylaxe kommen. Was kann man denn so im Alltag alles tun, damit man sagt, ja, vielleicht muss ich noch nicht gleich das Beckenbodenzentrum aufsuchen? Gibt es da einiges?
Ja, man kann mal mit der Trinkmenge anfangen. Man sollte nicht zu wenig trinken, weil dann ist der Harn zu konzentriert und reizt die Blase. Und dann muss man erst recht oft zur Toilette gehen. Man sollte aber auch nicht zu viel trinken, weil dann wird die Blase überdehnt und schlaff und zieht sie nicht mehr zusammen. Dann kommt es zur Resthahn mit Folgen von Harnwegsinfekten. Die ideale Trinkmenge ist 1,5 bis 2 Liter. Was man auch machen kann, ist, dass man die Blase nur dann entleert, wenn sie die optimale Füllmenge hat. Das ist zwischen 1/4 und 1/2 Liter. Also nicht vorsichtshalber zur Toilette gehen, weil man gerade beim Klo vorbeigeht. Und weil die Blase merkt sie das, die speichert das ab. Ja, 50 Milliliter, dann meldet sie es ja vor mir auch bei alle 50 Milliliter.
Für die gefährdet nämlich, wo so, okay, gar
nicht. Ja, absolut, eine große Gefahr und das machen total viel. Und das sage ich auch immer, der Kopf spielt mit bei der
Voll,
Blase.
Voll, ja.
Und bitte nicht so oft auf die Toilette gehen. Das müssen sie einfach lernen, dass sie nicht ständig aufs Klo gehen, auch wenn es sicherheitshalber ist, weil es Angst hat. Man sagt, zieht einfach mal eine dunkle Hose an, nehmt 2 Einlagen, geht im Wald spazieren und reizt euch ein Blasen mehr aus. Ja?
Man soll es aber auch nicht überdehnen. Das ist wieder das andere Extrem. mehr wie ein halber Liter sollte auch nicht drin sein, weil sonst erschlafft sie. Wenn die Blase ständig überdehnt ist, weil wer nur in der Früh die Blase entleert und auf die Nacht nach der Arbeit, dann wird sie schlaff und dann zieht sie sich nicht mehr zusammen und wie schon erwähnt, dann kannst du zur Resthand mit Beschwerden kommen.
Ganz wichtig ist auch für die Frauen nach der Geburt, dass sie einfach rechtzeitig mit einer Rückbildungsgymnastik anfangen. Womöglich, wenn es möglich ist, schon in der Schwangerschaft mit einem Beckenbodentraining anfangen und dann wirklich zeitig danach viele versäumen das oder heben sehr schwer nach der Geburt wieder und machen wieder schwere körperliche Arbeit. Das ist absolut nicht zielführend. Also wichtig ist ein frühes Rückbildungstraining, gerade bei den jungen Frauen.
Und weil wir ja jetzt bei den Müttern, bei den jungen Mamis sind sozusagen, dann kommen wir jetzt auch noch gleich zu den Kindern. Kann man auch sagen, früh übt sich, oder?
Ja, aber bitte nicht zu früh, weil zu frühes Sauberkeitstraining kann genauso zu späteren Problemen führen. Dass die Kinder trocken werden, ist ein Reifungsprozess, weil die Blase wird gesteuert durch ganz ein kompliziertes Nervensystem. Der ideale Zeitpunkt anzufangen mit dem Sauberkeitstraining ist, wenn das Kind freihändig über die Stirn runtergehen kann, weil das ist ebenfalls ein ganz komplexer Prozess, dass das schafft. Und dieser Prozess und der Blasenreifungsprozess haben ungefähr zur gleichen Zeit abgeschlossen. Also erst dann bitte anfangen und nicht das Kind schon mit einem Jahr stundenlang aufs Topferl sitzen, weil das hat dann zur Folge, dass das Kind sich anlernt, die Blase falsch zu entleeren.
Das ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Ja, ich konnte stundenlang über das Thema mit euch sprechen. Also wirklich ganz interessant, was ihr alles tut. Ja, das denke ich, man kriegt es mit. Ja, meine Damen, ich sage wirklich herzlichen Dank, dass ihr einmal das Tabuthema, was ja eigentlich keines sein sollte, uns da näher beigebracht, näher erklärt habt. Also ich weiß jetzt mein Stammtischthema beim nächsten Mal. Und wünsche euch alles Gute. Bitte macht es weiter so. Wie gesagt, 25 Jahre und schauen wir, dass wir die 50 dann auf alle Fälle voll kriegen.
Danke für die Einladung.